Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein Gast heute ist Sue und es ist ein großer Kampf zwischen Geist und Körper. Viel Spaß beim Hören und hört bitte bis zum Ende, weil ich wüsste gerne eure Meinung dazu. Herzlich willkommen, liebe Sue.
Herzlich willkommen. Hi.
Hi.
Einmal nur hi.
Du bekommst eine Sonderauszeichnung von mir für besonderes Engagement an diesem Tag. Es ist nämlich Bahnstreik.
Absolut.
Und du bist, wann bist du aufgestanden? Um drei?
Oder ich bin so? Um drei aufgestanden tatsächlich.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ich bin auch gestern extra 21 Uhr schon ins Bett gegangen. Ich konnte zwar nicht schlafen, aber ich lag theoretisch im Bett und konnte noch 5,5 Stunden vielleicht Schlaf kassieren.
Ja. Tja, es geht's ja auch so, wenn du weißt, dass der Bus, Zug, whatever, ganz früh fährt, dass du dann einfach nicht schlafen kannst, weil du immer denkst, du verpasst den Wecker?
Nee, gar nicht, weil ich noch nie einen Wecker verpasst habe tatsächlich.
Ja. Also ich auch wirklich, nicht, aber trotzdem.
Ich bin wirklich so krass, dass ich eigentlich immer, ich war auch dann tatsächlich um zwei oder so schon wieder wach und dann habe ich so ein bisschen rumgedöst noch, aber nee, das habe ich eigentlich nicht. Aber ich konnte halt nicht einschlafen, weil ich wusste, ich muss jetzt schlafen. Und dann weiß man, es wird immer weniger. Man rechnet so im Kopf, 10 Minuten weniger, verdammt.
Ja, ja, genau.
Das eher, ja.
Schon halb, ja. Die Kirchenglocken klingeln. Ja. Ja, na gut, also ich freue mich sehr, dass du da bist. Du siehst super wach aus.
Ja.
Top. Der Hammer kommt wahrscheinlich so Richtung Nachmittag.
Wir werden sehen.
Aber dann bist du schon in der Freizeit. Jetzt reden wir erstmal über den fantastischen Ernst des Lebens.
Ja.
Liebe, Sex und Zärtlichkeit und das Drama drumherum. Worüber reden wir eigentlich genau?
Worüber reden wir? Ja, also es ist tatsächlich bei mir so, ich sag echt oft tatsächlich, das muss ich mir mal abgewöhnen. Also bei mir ist es so, ich hatte meine letzte Beziehung vor circa 5 Jahren, also eine richtige verbindliche Beziehung.
Ja.
Und habe danach tatsächlich angefangen, an mir
jetzt
zu arbeiten.
Jetzt natürlich auf.
Ja, genau. Ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten, habe mal hinterfragt, was so meine Beziehungsmuster sind. Die letzte Beziehung war auch ein bisschen anders als alle anderen, die ich vorher hatte. Also ich hatte 5 feste Beziehungen. Die letzte ging 1,5 Jahre, war auch eine Distanzbeziehung. Und die längste war 3,5 Jahre. Und ich habe halt irgendwann gedacht, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also irgendwie, oder beziehungsweise ich habe keine Lust, immer wieder an den gleichen Punkt zu kommen, immer wieder ins Vertrauen zu gehen und dann irgendwann festzustellen, dass es nicht passt. Und wahrscheinlich hat es halt mit den meisten generell schon die ganze Zeit nicht gepasst gehabt. Und dann habe ich sehr viel an mir gearbeitet. Ich habe dann auch angefangen, eine Therapie zu machen, also auf Selbstzahlerleistung. Ich habe jetzt keine krassen Depressionen oder irgendwas, aber es war mir einfach wichtig, gewisse Sachen aufzulösen. Und ja, irgendwie habe ich jetzt aber das Problem, dass ich habe jetzt 2 Jahre tatsächlich gar nicht mehr gedatet. Und ich hatte jetzt mal wieder ein Date oder ich habe jetzt mal wieder jemanden kennengelernt gehabt, wo das mal ein bisschen mehr gematcht hat. Aber ich habe das Gefühl, umso mehr ich an mir arbeite und umso cooler ich mit mir bin. Also ich kann auch, oder ich zeige mittlerweile sehr, sehr klar meine Grenzen auf. Weil früher war ich eher so, dass ich eigentlich immer eher die Person war, die andere gerne in mir sehen wollten. Also ich war immer super cool. Ich eifersüchtig auf gar keinen Fall. Du willst eine Woche nach Mallorca mit deinen Jungs? Gar kein Problem. Du meldest dich nicht, stört mich nicht. Und dann saß ich zu Hause und habe die ganze Zeit geguckt, ist der online, ist der nicht online. Und mittlerweile bin ich da wirklich so, dass ich sehr gut weiß, wer ich bin und was ich auch brauche. Und ich artikuliere das auch. Und das führt aber dazu, dass Männer mich dann, glaube ich, sehr überfordernd finden auf eine Art. Und ich versuche das natürlich immer sehr wertschätzend auch zu formulieren. Also wenn mir Sachen komisch vorkommen oder auch wenn mir Sachen Angst machen, ich versuche das dann auch zu erklären, warum Gefühle in mir aufkommen. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Männer, die ich treffe, überhaupt nicht damit umgehen können. Und deswegen verläuft sich das dadurch dann auch relativ schnell. Also es ist eigentlich meistens so, dass die, glaube ich, dann emotional eher weniger verfügbar sind. Und ich denke mir dann, okay, es ist gut, dass es jetzt auseinandergegangen ist. Also ich war mit keiner dieser Personen in einer Beziehung. Es ist immer in der Kennenlernphase so auseinandergegangen. Aber ich frage mich halt, kommt da noch mal wer? Also ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich mich frage, was ist das jetzt mit den Männern, mit der Männerwelt? Und ich komme super alleine klar. Also ich fahre alleine in Urlaub, ich lebe alleine, ich bin selbstständig seit 10 Jahren. Ich mache alles, worauf ich Lust habe. Ich fahre alleine in Museen, gehe alleine essen, alles. Aber trotzdem habe ich eine Sehnsucht in mir, die ich auch nicht unterdrücken kann. Also ich bin die meiste Zeit ziemlich cool und die letzten Jahre war es auch so, dass ich mich da ziemlich irgendwie so reingegroovt habe in mein Alleinsein. Aber ich merke dann immer, wenn man dann mal wieder so die Aussicht hat darauf, was ja auch sein könnte und dass da jemand ist, mit dem man was teilen kann auf einem intimen Level. Also ich habe viele Freunde und eine Familie, die, mit denen ich viel Zeit verbringe und die auch immer für mich da sind. Aber es ist ja eine andere Intimität, auch auf körperlicher Ebene. Und da geht es mir gar nicht um Sex, es geht mir halt tatsächlich einfach um Körperlichkeit. Und das ist halt das, was mir so ein bisschen fehlt. Und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich mich frage, was kann ich tun? Gibt es diese Männer, die stark genug sind, die reflektiert sind, die kommunizieren können? Ich habe das Gefühl, nein. Einfach nein. Also nicht in meiner Welt. Ich lerne sie nicht kennen. Ich weiß nicht, warum. Ja, und deswegen habe ich dir geschrieben und ja, wollte mal gucken, ob du da vielleicht einen tollen Ratschlag für mich hast. Oder
gucken wir mal.
Schauen wir mal.
Ich glaube, also ich stelle mir vor, dass das viele Hörerinnen ähnlich erleben, dass sie merken, sobald sie an sich arbeiten, wird die Luft halt dünner, mhm. ne? Was ein gutes Zeichen ist, ohne Frage, mhm. weil du nicht mehr jeden Mist mitmachst. Mhm. So. Aber häufig ist es so, dass man sich dann schneller entwickelt, als so der Rest von einem mitkommt. Und dann hat man immer noch die falschen Typen im Blick, die gar nicht mehr zum Entwicklungszustand passen. Mhm. Wäre jetzt mein erster Gedanke, dass das passiert sein könnte.
Ich habe halt gar keine Typen im Blick, das ist halt das. Also es ist halt wirklich super selten, dass mich überhaupt mal jemand anspricht. Und eigentlich denke ich schon, dass ich da selektiv, also ich bin schon sehr selektiv, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht die richtige Selektion, die ich da tätige. Ich weiß es nicht. Und wenn du mich jetzt fragst vielleicht, wonach selektierst du denn? Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwelche optischen Präferenzen habe. Es ist auch nicht so, dass der super gut aussehen muss, der muss einfach irgendwie was haben für mich, also irgendwo spannend sein. Ich habe schon auch Typen kennengelernt, wo ich sage, die sind irgendwie, die sind nett, aber die kommen halt mit meinem Tempo und auch die kommen da einfach nicht mit und ich bin dann auch relativ schnell gelangweilt, also nicht auf einer, ich kann trotzdem mit so einer Person irgendwie befreundet sein, aber ich habe auch keine Lust, jemanden immer alles aus der Nase zu ziehen. Also ich glaube, dieses Level der Kommunikation muss halt trotzdem auf einer gewissen Basis sein. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt im ersten Moment erstmal wichtig ist. Und ich, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie 500 Typen date und suche mir da jetzt drei aus. Aber es ist wirklich super selten, dass ich überhaupt mal jemanden kennenlerne, tatsächlich. Mhm. Also.
Dating muss Gelegenheiten schaffen, ganz, ganz mhm. klar. Und du wohnst ja in einer nicht so riesigen Stadt. Das Korrekt. Macht das Ganze noch mal ein bisschen schwieriger. Das heißt, du musst dann vielleicht in die umliegenden Städte auch mal fahren zum Ausgehen. Gut, weil das erweitert natürlich den Aktionsradius. Und da, wo du wohnst, das ist ja ganz günstig gelegen, wenn man mal einfach über den Tellerrand rüberschauen will. Was kannst du beschreiben, es ist immer so schwierig, weil es natürlich total viel aus dem Bauch raus ist, ne? Aber so ein Mann, beschreib da einfach den Letzten. Was hat dich an dem angezogen? Oder also, warum hat der den Cut geschafft?
Also den Cut, dass ich ihn gedatet habe. Er war sehr speziell.
Inwiefern?
Optisch. Also er war sehr speziell, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, er war jetzt kein Standardmann, er sah sehr künstlerisch aus auf eine Art, speziell einfach. Ich lasse es mal so stehen, ich will ihn nicht zu gut beschreiben.
Weil man ihn sonst erkennen
aber
kann.
Aber so krass nicht, aber er ist jetzt kein Standardmann. Also für mich muss jemand irgendwie was haben, wo ich sage, das finde ich irgendwie speziell auf eine Art. Also, oder er muss halt speziell sein, das sehe ich aber auf Fotos nicht und da ich eigentlich nur online date, weil ich in meinem realen Leben wirklich überhaupt niemanden kennenlerne, ja, guckt man ja erstmal nach Fotos. Und natürlich schreibe ich mir dann auch mit Männern, die eher Standard aussehen. Das klingt so böse, aber ich meine das überhaupt nicht so. Aber es gibt halt so Männer, die sehen für mich, ich kann mich nicht über ein Foto verlieben. Also ich habe für mich auch nie hingezogen auf einer rein optischen Ebene zu einem Mann. Und bei ihm war das eher so, dass dann diese Kommunikationsebene gut gepasst hat. Er war halt witzig, er war auch künstlerisch interessiert. Und ich habe halt gedacht, dass er wild ist. Ich glaube aber, dadurch, dass ich so ehrlich bin und so offen, ist da auch ein großes Potenzial, mich zu manipulieren für Männer, die, also bei ihm war es so, dass ich eher das Gefühl hatte, das ist eher eine Fassade und das ist nicht das, was er wirklich ist. Also er sah von außen sehr interessant aus und war es von innen aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
Ja, aber mich interessiert natürlich, deine ganz, ganz subjektive Sicht. Was fandest du an seinem Inneren nicht interessant oder spannend? Und was meinst du mit, du bist dann in der Hinsicht leicht zu manipulieren? Beschreib das mal bitte.
Also was ich an seinem Inneren nicht, also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich was nicht interessant finde, aber ich habe gemerkt, dass sich das, was er sagt über sich, also wie er sich darstellt und wie es tatsächlich ist, nicht übereinstimmen. Und ich bin sehr feinfühlig, was Energien angeht und was ich merke, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich hatte bei ihm total schnell das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich war auch super, super unruhig. Ich hatte, das habe ich noch nie gehabt, also im Grunde kann man sich vorstellen, wie verliebt sein, aber andersrum. Das hat total schnell angefangen. Ich hatte die ganze Zeit wirklich ein ganz unruhiges Gefühl, weil er sehr inkonstant dann irgendwann geworden ist. Und das einfach für mich ein totales Alarmsignal ist. Ich habe das dann auch angesprochen und ja gut, da kommen wir jetzt zu tief in diese Sache rein.
Das heißt, er hat dann nicht mehr angerufen, wenn er gesagt hat, er ruft an oder?
Solche Sachen. Er ist einfach, also er war am Anfang sehr, sehr konstant. Also das, was mich an ihm interessiert war, er war interessant. Also von dem, was er gesagt hat, wir hatten guten Redeflow. Dadurch sind wir da relativ schnell auch auf eine, sag ich mal, intimere Ebene. Also man hat dann Sachen geteilt, wir haben auch schnell telefoniert und gefacetimed. Und dann war es aber so, dass er dann am nächsten Tag auf einmal einfach dann ab abends oder ab nachmittags mir nicht mehr geantwortet hat und dann am nächsten Morgen mir wieder geschrieben hat, was nicht normalerweise nicht schlimm ist, aber es war so eine, irgendwas stimmt dann, also es ist anders, als es sonst war und das hat sich dann so fortgezogen und deswegen habe ich das dann auch relativ schnell angesprochen und dann sind immer mehr so Sachen gekommen, wo das, was er sagt und das, was er tut, nicht übereinstimmen und das ist auch das, wo ich dann anfange, das Interesse zu verlieren. Also klar, mein Inneres ist natürlich interessiert, weil es ist irgendwie interessant. Aber es ist was, wo ich weiß, es tut mir nicht gut und dann bin ich auch relativ schnell an dem Punkt, wo ich sage, das möchte ich so nicht, weil ich weiß, dass ich mit sowas nicht gut umgehen kann und das artikuliere ich auch, ich habe ihm das auch erklärt, was das mit mir macht. Ich hatte auch eine sehr, sehr toxische, also die letzte, man nennt es heute Situationship, die ich hatte, war in Spanien, also ich gucke nicht nur in den Orten drumherum, die letzte war in Spanien, das hat sich aber tatsächlich nur durch Corona so ergeben. Und das war eine absolute Vollkatastrophe. Und danach habe ich mir wirklich, also achte ich auf viel mehr Sachen, auf die ich früher gar nicht geachtet habe, weil ich gar nicht wusste, was für Tiefen Menschen haben können und was wirklich, es ist so, so leicht, Menschen zu täuschen, gerade übers Internet, über Social Media etc. pp. Und deswegen bin ich da mittlerweile ein bisschen feinfühliger, was das angeht.
Was ist dir passiert in Spanien?
Oh, das ist eine sehr lange Geschichte. Also die Quintessenz oder kurz zusammengefasst, das hat sich während dem Lockdown entwickelt. Die Person, also dieser Mann hat mich angeschrieben, er war sehr viel jünger als ich. Und ich dachte erst, was will er von mir? Also ich meine, er lebt in Spanien.
Wie alt bist du?
Ich bin 38.
Und er?
Und er war 21 damals.
Mhm.
Ja, und es ist auch überhaupt nicht mein Muster oder so. Also es war das erste Mal, dass das so gewesen ist. Also ich hatte schon immer was mit ein bisschen jüngeren Männern. Halt 4 Jahre, 7 Jahre, aber halt 14 Jahre war schon krass. Aber ja, da bin ich super tief reingeschlittert, weil es war Lockdown. Ich habe monatelang, ich konnte nicht arbeiten. Und ich dachte mir dann so, whatsoever. Ich meine, ich sitze hier rum, hier passiert nichts, man kann keine Dates haben, man kann sich nicht treffen. Also habe ich mir quasi die Möglichkeit offen gehalten, etwas Romantisches übers Internet zu haben, was ich wusste, also für mich war damals klar, das wird nie in der Realität werden, wurde es dann aber. Und dann kam raus, als ich dann das erste Mal da war, dass er eine Freundin hatte die ganze Zeit und naja, ich erspare jetzt mal den Rest, aber es war wirklich richtig, es war wie eine, ich könnte ein Buch darüber schreiben.
Und warst du denn verliebt in den oder verknallt nur?
Na, ich glaube nicht. Also ich habe das gedacht, aber auch da war ich ja schon relativ lange Single und habe auch nicht viel gedatet. Und ich glaube, es ist wirklich einfach diese Sehnsucht. Und ich denke, man unterschätzt das enorm, wenn man länger alleine ist. Und ich habe auch keine Sexpartner oder sowas. Also ich finde es voll okay, wenn das Leute haben. Das ist bei mir nicht so. Und natürlich hat man in sich eine Sehnsucht und wenn die angetriggert wird, zumindest ist das mein Gefühl, ist man einfach sehr leicht blendbar. Und in dem Moment dachte ich schon, ich wusste bei dem aber auch ziemlich früh, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe das halt ignoriert und ich habe das damals meiner Therapeutin auch erzählt. Ich hatte die damals schon. Und dann hat sie zu mir gesagt, bitte nehmen Sie mal alles, was dieser Mann Ihnen erzählt, mal erstmal nur als Geschichte hin und nicht als die Wahrheit, weil das ist wirklich, das Polizei, Schlägereien, Gefängnis, Drogen, Alkohol, Borderline-Störungen, Mutter, die ihn misshandelt hat. Also das ist wirklich, das Das ist irre. Also wirklich krass. Und deswegen würde ich nicht sagen, er hat mich einfach manipuliert und ich bin da drauf reingefallen. Er ist da sehr gut drin und ich wusste nicht, dass es sowas gibt oder dass sowas möglich ist, weil ich mich eigentlich auch immer als Schlaue empfunden habe. Aber ich glaube, es kann wirklich fast jedem passieren.
Naja, Manipulierbarkeit hat nichts mit Intelligenz zu tun.
Nee, überhaupt nicht.
Sondern ja, mit einer emotionalen Verletzlichkeit.
Ja.
Was glaubst du, warum bist du leicht zu manipulieren?
Also bei dem.
Oder warum achtest du nicht auf die Signale, die du ja durchaus wahrnimmst?
Ich glaube, in der Situation bei diesem Mann war es so, dass ich da schon zu tief drinne gesteckt habe, als ich so die ersten Signale, also ich habe tatsächlich da noch keine Signale gesehen, weil ich diese Situation noch nie in so einem, also ich war da wirklich einfach sehr naiv in dem Moment. Und ich, wie gesagt, ich war einfach sehr sehnsüchtig und ich habe mich in dem Moment eher in die Idee von dieser Sache verliebt. Ich wusste, das wird niemals in der Realität, also das hat gar nicht gepasst, auf keiner Ebene. Und ich war dem auch extrem überlegen in allen Belangen. Und ich habe auch danach da ganz viel dran gearbeitet, weil das hat mich trotzdem sehr, sehr, also es hat mich wirklich nachhaltig geprägt und auch wirklich, also gebrochen will ich nicht sagen, aber es hat mich extrem verletzt, weil er auch sehr, sehr abwertend am Ende war, also mit seinem Verhalten und mit allem Möglichen. Und einfach die Scham darüber, dass man das hat mit sich machen lassen, obwohl man eigentlich wusste, oder obwohl ich wusste in der Situation, das ist einfach nicht richtig, geh raus aus dieser Situation. Und es ist aber, ich habe da schon so drinne gesteckt, dass es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, da wieder rauszukommen. Und das war ganz klassisch eigentlich auch Lovebombing. Der hat mir wirklich Rosen nach Hause geschickt, und also aus Spanien. Das hat kein Mann geschafft, mit dem ich in der gleichen Stadt eine Beziehung geführt habe. Und es sind natürlich, ich glaube, wir sind einfach auch so krass verblendet durch diese ganzen Filme von toxischen Beziehungen, die wir als das romantische Ideal empfinden. Und es ist einfach Bullshit. Und trotzdem, wenn man sowas erlebt und wenn man das erste Mal erlebt, denkt man, ey, irgendwie finde ich das trotzdem, ein Teil von mir finde das irgendwie gut.
Ja.
So, und dann hängst du da drinnen und dann kommst du nicht raus. Und so ging es mir. Das hat sich dann auch über eine längere Zeit gezogen. Ich habe das auch immer wieder abgebrochen, auch den Kontakt abgebrochen. Und ja, und ich habe da wirklich eine ganze Weile gebraucht, um mich zu sammeln und wirklich mir krasse Dealbreaker zu setzen, wo ich sage, bis hier noch nicht weiter, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Oder einfach zu sehen, dass da irgendwelche Signale sind, die ich früher nicht wahrgenommen habe.
Was ist denn die Beziehung aus deiner Sicht, die am besten gelaufen ist bisher?
Ich hatte vor der Distanzbeziehung, die ich hatte, die Beziehung, die ich 3,5 Jahre hatte, war schon.
Welche Distanzbeziehung?
Also die letzte wirkliche Beziehung, das aus Spanien, das ist für mich keine Beziehung, weil das war einfach was. Das war für mich keine Beziehung. Der Mann, den ich davor hatte, das war wie gesagt eine Distanzbeziehung über 1,5 Jahre.
Wann hast du das gesagt?
Was habe ich gesagt?
Wann hast du gesagt, dass es eine Distanzbeziehung war? Eben gerade, aber ich weiß
nee,
nicht.
Nee, ach so, nee, das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Ja?
Ja, hast du? Aber ja. Nur so im Nebensatz.
Ja, kann sein.
Ja, ja, wir müssen mal ein bisschen langsam so in die Tiefe gehen.
Okay, ja.
Also, die aus deiner Sicht am besten funktionierende Beziehung.
Das war die ich davor hatte, vor dieser Distanzbeziehung, also quasi die vorletzte Beziehung, die ich hatte, mit dem ich auch 3,5 Jahre zusammen war.
Da wart ihr in derselben Stadt?
Nein, ich habe damals in Nordrhein-Westfalen gewohnt und er auch, aber wir haben in unterschiedlichen Städten gelebt. Also es war eine halbe Stunde von mir zu ihm.
Ja, okay.
Aber es war okay und wir sind dann auch ziemlich schnell zusammengezogen. Ich glaube, nach 3 Monaten haben wir unsere Wohnung gekündigt. Das hatte aber eher einen anderen Hintergrund, also einen praktischen Hintergrund mehr oder weniger. Und wir sind nach einem halben Jahr zusammengezogen und sind dann auch zusammen wieder in meine alte Heimatstadt, oder nicht Heimatstadt, aber in der Stadt, wo ich davor studiert hatte, zurückgezogen. Genau.
Und was hat an der Beziehung aus deiner Sicht gut funktioniert?
Er war super zuverlässig. Ich konnte da schon, also ich konnte komplett auf ihm bauen. Und wir haben eine super freundschaftliche Ebene gehabt. Also wir waren beste Freunde, wir haben zusammen gearbeitet auch dann irgendwann. Und das war also ich hatte bei ihm halt das Gefühl, dass ich ihm wirklich wichtig bin. Also was heißt, ja doch, ich glaube, man kann das schon so sagen. Und ich glaube, er ist auch der Mensch, der mich wirklich am besten gekannt hat von allen. Weil es auch die längste Beziehung war. Dann kennt man sich halt einfach irgendwann und merkt halt auch, okay, die Person bleibt auch mit einem zusammen, obwohl man halt irgendwelche Macken hat oder ja, etc. pp., genau.
Und woran ist die Beziehung dann gescheitert?
Das Problem war, glaube ich, so ein bisschen, ich bin wir sind dann in die gleiche berufliche Richtung gegangen. Also er hat das schon vor mir gemacht und es war für ihn vom Gefühl her, hat er mich irgendwann als Konkurrenz wahrgenommen. Das würde er so sicherlich nicht sagen, aber er hat mich dann versucht, klein zu halten in der Hinsicht. Also ich habe das Gefühl gehabt, er hat mich nicht mehr supportet. Er hat das, was ich gesagt habe, immer so ein bisschen, also nicht abgewertet, aber ja, er hat mich einfach da nicht ernst genommen. Und ich hatte das Gefühl, umso stabil, also wo wir uns kennengelernt haben, war ich in einer ganz anderen Verfassung. Ich wusste überhaupt nichts, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe vorher studiert, 4,5 Jahre, wusste nicht, wohin mit mir. Und er hat mich eigentlich kennengelernt in einer Situation, wo er mein Helfer war. Hm. Und ich war schwach. Und er hat mich aufgepäppelt, sagen wir mal, auf jeder Ebene. Und dann war ich nicht mehr schwach. Dann war ich wieder stark. Und umso stärker ich geworden bin, umso sehr hat, jetzt in Retrospektive, damals konnte ich das so noch nicht sagen, aber ich glaube, das hat ihn einfach sehr, sehr verunsichert, weil er auch seine Position nicht mehr so verstanden hat in der Beziehung. Und ja, das hat sehr, sehr viel dann irgendwie kaputt gemacht für mich. Ja.
Und dann habt ihr euch einfach, war es eine Entscheidung, euch zu trennen oder ist irgendein Drama passiert?
Nein, gar kein Drama. Also es war dann wirklich eine Entscheidung, das hat sich dann so ein bisschen hingezogen und ich habe dann irgendwann, haben wir dann entschieden, das bringt so nichts. Ich glaube, dass er noch sehr lange gehofft hat, dass es dann, wenn wir diesen, also er hat dann ein bisschen versucht, so ein Spielchen zu spielen, glaube ich, nach der Trennung, weil er dachte, jetzt ist er so am längeren Hebel und jetzt kann er vielleicht über Spielchen irgendwie zurückbekommen. Aber das habe ich ziemlich schnell durchschaut und das fand ich dann irgendwie noch schlimmer. Und für mich war es dann auch so, ich habe dann auch gemerkt, dass mich andere Männer anziehen. Und bei ihm war es dann auch so, dass er dann auch mit anderen Frauen geschrieben hat. Ich habe das dann zufällig rausgefunden, weil wir zusammen was auf seinem Telefon geguckt haben. Und das waren dann einfach so Zeichen, wo man gemerkt hat, es passt was nicht. Und wir hatten tatsächlich sogar noch mal so eine Paarbeziehung angefangen gehabt. Aber es war einfach nicht unsere Zeit. Ich kannte mich damals selber auch noch nicht gut genug. Und ich glaube, ich hatte, ja, vielleicht würde ich die Beziehung heute anders angehen. Aber damals konnte ich es nicht besser, er konnte es auch nicht besser. Ich weiß nicht, ob er es heute besser könnte. Ich habe ja extrem viel an mir gearbeitet, er wahrscheinlich eher nicht. So, er ist auch mittlerweile verheiratet, alles schön. Und wir haben auch keinen Streit miteinander oder irgendwas. Also deswegen, aber so ist es halt damals auseinandergegangen. Und umso mehr Männer ich kennenlerne, umso mehr denke ich mir, verdammt nochmal, warum habe ich das nochmal beendet damals? Weil man irgendwie dann doch merkt, irgendwie, es wird nicht unbedingt besser.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Naja, aber das würde ja bedeuten, dass du dich mit jemandem zufrieden gibst, der mit deiner ganzen Stärke nichts anfangen kann.
Ja, ich habe aber das Gefühl, dass das kein Mann kann, also von denen, die ich kenne. Das ist...
Genau, von denen, die du
kennst. Die ich kenne, genau. Ja. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Wo lerne ich die anderen kennen?
Ja.
Wo sind sie?
So wie du erzählst, ist es total schwer für mich herauszufühlen, was diese Männer vereint. So irgendwas ist es ja immer bei jedem. Mhm. Und was du suchst. Aber eines ist ganz, ganz sicher... Häufig, oder also zumindest sehr häufig kommt es vor, dass Menschen nicht passend zu ihrem Entwicklungszustand immer noch auf andere gucken und Leute anlocken wollen, die gar nicht die Power haben oder so, damit zu halten, weil die sich selber eben, ja, die sind kein Schmetterling, sondern immer noch Larven. Mhm. So. Und dann hat man das Gefühl, gut, es gibt gar keinen, es gibt niemanden für mich. Die sind ja alle wirklich das Hinterletzte. So. Darum gilt es rauszufinden, was in deinem Blick noch nicht so richtig stimmt, weil es gibt diese Menschen, gibt es. Und ein einfacher Trick, um sich da selber einzurichten, ist, sich mal aufzuschreiben, was man bisher alles so für Attribute an Männern gut gefunden hat. Keine Ahnung. exotisches Aussehen oder besonderes Aussehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ist das jemand, der ganz viel Metall im Gesicht hat oder ist das ein Albino oder ist das jemand, der 2,20 Meter groß ist?
Gar nichts.
Und ja, einfach wirklich alles runterschreiben, was bisher so war. Der hatte einen besonders wilden Musikgeschmack und mir gefiel sehr, dass der über diese Witze gelacht hat, was auch immer es ist. Und dann ausschließlich aufzuschreiben, was der Partner, den du dir wünschst, was der für Werte vertreten müsste. Das bedeutet, ja, ich höre, dass du jemanden dir wünschst, der sehr, sehr zuverlässig ist, was völlig richtig ist, sollte jeder haben. Und dann wünschst du dir vielleicht jemanden, der ein Menschenfreund ist und ein Tierfreund. Jemand, der liebevoll zu Schwächeren ist. Jemand, der einen anderen neben sich ertragen kann, der gerade im Wachstum ist, ja, und der keine Angst davor hat, dass die Person vielleicht größere Flügel hat als er selbst und. Der Trick nämlich dahinter ist, dass wenn du dir all dieses aufschreibst, ja keine in dem Sinne optisch greifbaren Dinge oder Dinge, die man auf einer Party merkt, sondern tatsächlich Sachen, wo man so ein bisschen wühlen muss und dir ganz sicher bist, wie auf so einem Moodboard, das sind die Werte, nur die Werte, nicht für braune Haare, ich will Schuhgröße 45 oder so. Wenn du dir diese Werte aufschreibst und dir das richtig reinzimmerst und dann sagst, ich wünsche mir einen Mann, der in der Lage ist, Schwächeren zu helfen, als Beispiel, whatever, und ehrlich ist und seine Gefühle kommunizieren kann, wird sich dein Fokus automatisch, so wie Saurons Auge aus Herr der Ringe, Sauron ist der Oberböse, genau, automatisch auf genau diese Leute richten. Das ist so, wie wenn du denkst, ich habe ewig kein 50-Cent-Stück gefunden und plötzlich siehst du überall 50-Cent-Stücke auf dem Boden rumliegen. Ich habe übrigens noch nie ein 50-Cent-Stück gefunden, aber 2 Cent, 5 auch mal. Jedenfalls fängt dein Gehirn dann an zu selektieren und zwar nach den neuen Maßstäben. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das könnt ihr alle mal ausprobieren zu Hause. Das geht auch mit, keine Ahnung, ab heute finde ich besonders hübsch, wenn Leute X-Beine haben. Plötzlich fallen euch ganz, ganz viele Leute mit X-Beinen auf und eure X-Beine selbst findet ihr auch eine richtige Wucht, weil es was Besonderes ist. Und dann habt ihr einen freundlicheren Blick. Beispielsweise, ja. Genauso funktioniert das bei der Beziehungssuche auch. Du musst bloß bei den Werten, weil wir das alle nicht gewohnt sind, echt darauf achten, dass es präzise ausgearbeitet ist. Weil natürlich, wir wünschen uns alle jemanden, der ehrlich ist und so weiter. Aber da kann man sehr, sehr ins Detail gehen. Und gerade, wenn man so einen neuen Männertypus möchte, nämlich einen, der emotional zugänglich ist und in der Lage ist, auch Verwundung und so zuzugeben, das muss man gut ausformulieren. Ne? Weil das sind Menschen, die mit denen macht es dann richtig Spaß, weil du merkst, ja, ich kann hundertprozentig ich sein. Und nun siehst du in einer bestimmten Weise aus. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auf Männer auch einschüchternd ist, weil die denken, okay, da kann ich nicht mithalten. Darum trau dich an die Mutigen ran. Ja, das sind möglicherweise erstmal Typen, wo du sagst, nee, ist ja gar nicht meins. Aber
mutig charakterlich? Oder?
An die, die sagen, ich lasse mich von der nicht einschüchtern. Ja, die sieht zwar viel cooler aus als ich, aber ja,
das Problem ist, dass ich hab diese Liste geschrieben mit Sachen, die mir wichtig sind, schon vor langer Zeit. Ich habe diese Dealbreaker, wo ich sage, wenn das und das, dann ciao. Und ich zeige mich auch, wie ich bin. Und es ist auch okay, wenn jemand nicht so aussieht wie ich oder wie sich das anhört, so extravagant oder keine Ahnung, wie auch immer man es sagen will. Aber ich habe das Gefühl, dass die Männer, die dann am Ende übrig bleiben, wirklich ganz oft Menschen mit, ich will jetzt das Wort Narzissmus nicht in den Mund nehmen, aber das sind die sind mutig genug, mich anzusprechen. Oder ja, die haben zwar auf den ersten Blick einen hohen Selbstwert, also so kommt es rüber, aber ich sehe dann immer, wenn ich anfange zu tauchen, dass der da nicht ist. Und das ist ja genau das Problem, was ich habe. Die Männer, die bei mir ankommen, weil es ist auch nicht leicht, meine Gunst zu gewinnen, vielleicht auf eine Art. Ich habe auch schon überlegt, ob das vielleicht irgendwie der Fehler ist, dass ich wirklich dann nur die ausselektiere, die dranbleiben, weil es halt sehr schwer ist, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen vielleicht. Oder was heißt sehr schwer, ist es vielleicht nicht, aber ich glaube, man muss schon so am Anfang ein bisschen dranbleiben. Und das war bei dem letzten auch so, dass ich eigentlich am Anfang gar nicht so angetan war, weil ich hatte ihn dann auch so ein paar Fragen gestellt, so von wegen, wenn du 5 Leben führen könntest, was wären das für Leben, um mal zu gucken, wie ist er so drauf, und dachte dann, nee, irgendwie.
Was erwartest du auf so eine Frage? Welche Antwort?
Eine spannende.
Was nee. Würdest du denn antworten darauf?
Was ich darauf antworten würde, also es gäbe, glaube ich, gar nicht 5 Leben für mich, weil ich finde mein Leben schon ziemlich gut, wie es ist. Aber es gibt zum Beispiel ein Leben auf Weltreise, was ich gerne mal leben würde. Ich würde auch gerne ein Leben als Mönch, vielleicht auch interessant. Und ich würde auch gerne mal reinschnuppern, irgendwo in New York als Anwältin zu arbeiten, zum Beispiel. Und bei ihm war das, jetzt bei dem letzten Mann, den ich gefragt habe, war das so enttäuschend, diese Antworten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ist, bevor du fragst. Aber es war so, dass ich dachte, okay, der hat überhaupt keinen Tiefgang. Also so habe ich das wahrgenommen. Vielleicht war ich davor verurteilend, aber man sieht ja schon, ob jemand Facetten hat, indem wie er antwortet, oder ob er überhaupt Lust hat, nachzudenken. Und ich denke sehr gerne nach. Und das ist auch für viele schwierig. Ich meine, ich habe Philosophie studiert, was will man da erwarten? Ich bin wirklich ein totaler Denkkopf, und ich glaube, das ist für viele eben auch schwer, mit meinem Aussehen übereinzubringen. Und was ich mir da wünschen würde, wäre einfach eine Antwort, die Tiefe hat.
Ich glaube, ich muss dich ganz kurz beschreiben, sonst denken die Leute sich sonst was.
Ich bin ein Freak.
Sue hat eine Latexhose an, die sehr, sehr schön aussieht.
Dankeschön.
Ich mag die Optik von solchen Dingern. Dann hast du ein wahnsinnig tolles Ombre in deinen Haaren, finde ich. Das hat der Friseur richtig gut gemacht.
Das werde ich dir weiter sagen.
Ja, richtig gut. Und du bist tätowiert, du bist objektiv sehr, sehr schön. Du Danke. Siehst aus wie halt so eine, wie man sich so eine coole Sau vorstellt.
Ja. Vielen Dank.
Philosophie hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja.
Ich hätte eher an sowas wie BWL oder so.
Das wurde, am Wochenende habe ich das erst gehört. Und das war das Letzte, was wirklich, also nope. Also Germanistik und Philosophie war es. Aber BWL, oh mein Gott. Aber letztes Wochenende hat mich eine Person genauso eingeschätzt, dass ich BWL studiert habe.
Du wirkst wie eine BWLerin.
Wirklich? Wow, vielleicht sollte ich da mal schauen. Vielleicht finde ich ihn ja da. Ich meine, das wäre ganz gut, weil das kann ich halt wirklich gar nicht. Und ich glaube, das wäre so eine ganz gute Ergänzung zu mir.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass du es den Leuten nicht so einfach machst. Mhm. Weil den so 5 Fragen zu stellen, über die ich auch erstmal nachdenken müsste, tüchtig. Das ist schon ein ganz schöner Stock zwischen die Beine direkt am Anfang. Und dann zu sagen, nee, ist langweilig. Damit verbaut man sich natürlich eine Menge Chancen. Zum Beispiel mein Partner. Ich wäre erstaunt, wenn der 5 Antworten da raushauen könnte, mit denen ich zufrieden wäre. Mhm. Ja, wo ich denken würde, ja, geil. Garantiert nicht. Weil der nicht so ist. Der ist ein total kopflastiger, bisschen rigider Typ. Also der kann sowas nicht. Der ist kein Kreativer. Und ich erwarte das aber auch nicht, weil genau das ist gut für mich, weil ich strukturlos und überkreativ bin.
Kenne ich.
Und ich hätte den früher nie an mein Herz gelassen, weil ich gedacht habe, boah, was für ein Langweiler. Die Wahrheit ist aber, der ist genau das, was ich brauche, um perfekt, wie so ein Haus, und ich bin so eine Rankpflanze und ich kann super gut wachsen an dem.
Ja.
Also oder mich ausbreiten, ne? Weil ich weiß, da ist eine Mauer, da kann ich mich so festkrallen, die steht da, die wackelt nicht und so. Natürlich hätte ich den auf dem Datingportal getroffen, hätte der nie im Leben die erste Runde überstanden. Never ever.
Ja.
Aber war nicht so, und ich dachte, weil ich euch immer so weise Ratschläge gebe, weißt du was, dem gebe ich jetzt mal eine Chance. Ja.
Ja, und ich glaube, mein Problem ist da eher, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, Online-Dating ist für mich überhaupt nicht das Richtige, weil die Männer, die ich interessant, also es fängt ja schon optisch an, also es gibt so viele Männer, die total eine schöne Ausstrahlung haben in der Realität und auf Fotos einfach vielleicht auch keinen Wert auf Fotos legen oder auch teilweise keine Lust haben, einen Text zu schreiben oder sonst irgendwas. Ich achte immer sehr auf die Texte, die da sind.
Oder das nicht können, ne?
Ja, total. Und das Problem ist aber, ich lerne mit der Realität keine Männer kennen großartig. Also ich meine, in meinem Alter, meine Freundinnen haben alle Kinder, die haben Familien. Ich lebe nicht in Berlin, ne? Das ist halt eben eine kleinere Stadt. Man muss sich da wirklich zwingen, rauszugehen, was ich jetzt auch wieder mache. Das war so der Benefit von diesem letzten Mann, den ich kennengelernt habe, wirklich mir vorzunehmen, hey, geh mal wieder raus. Du musst rausgehen, du musst draußen daten und vielleicht auch nicht zu selektiv am Anfang daten, sondern vielleicht erstmal in ein Date reingehen und dann mal zu schauen, passt es oder passt es nicht und vielleicht auch nicht zu hohe Ansprüche zu stellen, weil ich glaube, es ist gut, sich Grenzen aufzubauen, aber ich habe manchmal das Gefühl, meine Grenzen sind ein Gefängnis teilweise. Und ich bin auch mal sehr resolut, wenn mir andere was erzählen, ich sage, ja, schieß den ab und der meint das nicht ernst. Und weil ich auch schon viel erlebt habe und diese Grenzen beschützen mich natürlich auch und die haben mir auch schon ganz oft gute Dienste geleistet. Ich denke aber trotzdem, dass es manchmal sich lohnt, auch mal die Tür aufzumachen und zu sagen, ich lasse da jetzt mal jemanden rein und im Endeffekt, was soll passieren? Das tut halt kurz weh, aber man kommt ja drüber weg am Ende.
Richtig. Aber mich interessiert, was sind deine Grenzen? Also was definierst du die? Weil es kann natürlich auch eine Grenze sein im Sinne von einer richtig fetten Steinmauer, über die gar keiner rüberkommt, weil du möglicherweise an dich auch eine Anspruchsdenke hast, dass es eher perfekt sein muss, bevor es irgendwie nicht richtig ist, was wiederum eine Vermeidungsstrategie wäre, ne? Weil du kannst natürlich auch nicht verletzt werden, wenn keiner den Schnitt macht.
Ja, also bei mir ist es eine Grenze, wenn ich jemandem meine Gefühle mitteile und sage, hey, das fühlt sich für mich total doof an, was du da gerade machst. Es macht das und das mit dir, macht das und das mit mir. Und die Person sagt, entweder ist mir egal oder kann ich doch nichts dafür, dass du diese Erfahrung gemacht hast, I don't care. Oder diese Person sagt, ja, verstehe ich, ich ändere das und ändere daran nichts mehrmals. Das ist eine Grenzverletzung für mich, wo ich sage, nein, das möchte ich nicht, weil am Ende denke ich mir, das ist aber so, wie ich bin und ich weiß auch, wo meine Schwächen liegen und ich bin auch total bereit, daran zu arbeiten, aber ich brauche dafür jemanden, der empathisch genug ist, da mit mir reinzugehen und nicht dem das am Ende egal ist.
Wenn dir das jemand in der Vergangenheit gesagt hat, das ist mir egal, bist du dann trotzdem da geblieben?
Nein.
Nie?
Also hat eigentlich nie jemand gesagt, das ist mir egal. Also so krass hat das keiner ausformuliert. In der Regel ist es so, dass jemand sagt, ja, ich arbeite dran und ich merke dann, dass daran nicht gearbeitet wird. So war es dann eher. Und das gucke ich mir dann eine gewisse Zeit an und dann sage ich bis hier noch nicht weiter.
Kannst du mir mal ein Beispiel nennen für eine Situation, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt sage ich mal dem Typen, dem Mann, was gerade in mir passiert. Also was macht dir Angst? Zum Beispiel? Oder was verletzt dich? Welches Verhalten?
Ja, also bei dem letzten Mann war es zum Beispiel, also weil das jetzt nur das Letzte, was ich erlebt habe, war es eben so, dass er am Anfang sehr konstant war und dann irgendwann sehr inkonstant geworden ist. Und ich habe ihm das dann irgendwann gesagt, also auch noch nicht nach einer langen Zeit, und habe gesagt, pass auf, ich finde das irgendwie komisch, was ist das? Also warum meldest du dich ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr? Weil ich hatte ja diese Erfahrung auch mit diesem anderen Mann gemacht und ich fand das einfach inkonstant. Also ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas für mich stimmt nicht, ne? Also was dahinter bei ihm gesteckt hat, weiß ich nicht, ist aber auch egal. Und diese Person hat dann zu mir gesagt, oder dieser Mann, ja, ich kann ja nichts dafür, dass dein Ex-Freund so war. Und dann habe ich gesagt, das ist richtig, da kannst du nichts dafür. Du könntest aber auch einfach empathisch sein und sagen, oder könntest versuchen, das nachzuvollziehen, weil du kannst zwar jetzt sagen, das ist nicht dein Problem, aber es wird dein Problem, wenn du was mit mir anfangen möchtest. Und weil was mein Problem ist, ist dann dein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann verstehe ich das so, wie du mir das erklärst und ich arbeite daran. So.
Und das Verhalten hat sich aber nicht verändert.
Nein.
Ja, okay, aber dann ist er raus.
Genau, ja.
Das ist ja völlig richtig so.
Ja. Ja. Und das ist, genau, und das deswegen, ich bin dann immer wieder an dem Punkt, wo ich mich dann frage, bin ich zu hart in meinen Grenzen? Aber eigentlich weiß ich, nein, bin ich nicht, weil ich weiß, ich könnte mit diesem Mann, der hat offensichtlich nicht die emotionale Intelligenz oder vielleicht, was weiß ich, selber irgendwelche Blockaden, vielleicht will er auch einfach nicht, egal, aber es würde einfach auf lange Sicht nicht funktionieren. Und trotzdem habe ich da natürlich trotzdem schon wieder drinne gesteckt, emotional, und es ist mir auch super schwer gefallen. Und wir hatten dann auch nochmal Kontakt, weil dann war ich wieder so, dass ich dachte, ah, habe ich jetzt zu früh darauf reagiert und am Ende ist es dann noch schlimmer geworden.
Und die Frage ist, warum die so weit kommen bei dir?
Ja,
Also weil, und das geht an alle draußen, ne? Wenn ihr merkt, dass Handlung und Tat nicht deckungsgleich sind, Handlung und Wort, dann kann man mal einen Warnschuss abgeben, aber das war's dann auch.
Mhm.
Also, und zwar immer. Bloß, das, also ganz weit wärst du natürlich, wenn solche Leute überhaupt nicht reinkommen, ne? Sondern du das vorher aussortieren kannst. Weil meistens in der Rückschau, guckt euch alle gerne mal eure Situationships und so weiter an, seht ihr das vorher, wie jemand sich benimmt und offenbart und ja, anbietet und so weiter. Und meistens kann man das innerhalb, zeig mir zwei Chatverläufe und ich kann dir sagen, wie es enden wird.
Mhm.
Also es ist immer so. Man muss da einfach einen genaueren Blick dafür bekommen, was man sich erhofft und reinprojiziert und was tatsächlich da ist. Ne?
Mhm.
Und natürlich ist das Thema, wenn du also im Laufe der Jahre die Sehnsucht wächst, dass du anfängst, schneller über so kleine Hinweise hinwegzusehen, ne? Weil du denkst, wird schon nicht so schlimm sein. Und ich würde im Gegenteil dann noch genauer hingucken. Und deine Grenzen sind, so wie du es mir jetzt erzählt hast, völlig gesund. Mhm. Ja, zu sagen, das gefällt mir nicht, damit fühle ich mich nicht wohl und so möchte ich das nicht, ist absolut richtig. So.
Ja.
Aber die Frage ist, warum sortierst du solche Leute nicht früher aus? Ne? Das geht wahrscheinlich innerhalb von 2 Tagen, dass du genau weißt, spätestens.
Aber ja. Bei ihm war es halt tatsächlich so, ich habe mit ihm telefoniert, habe ihm das auch direkt alles gesagt und er hat wirklich die ersten Tage sich komplett so verhalten, in Anführungsstrichen, wie das gesund ist. Das hat sich ja dann erst gezeigt und dann habe ich das war auch nach einer Woche, glaube ich, oder nach 1,5 Wochen, wir hatten ein Date, danach habe ich gesagt, pass auf, irgendwie, das ist komisch.
Mhm.
Und dann hatten wir mal 4 Tage keinen Kontakt, weil ich gesagt habe, weil er dann gemeint hat, willst du mich noch weiter kennenlernen? Ich habe gesagt, so nicht. Ja. Möchte ich nicht. Und dann habe ich aber wieder angefangen, an mir zu zweifeln. Und da kommt, glaube ich, wirklich diese große Sehnsucht dazu. Das war der erste Mann, den ich überhaupt nach 2 Jahren überhaupt eine Chance gegeben habe. Also der da überhaupt ins Rennen gekommen ist, weil die meisten kommen so weit überhaupt nicht.
Ja.
Und ja.
Also es ist natürlich auch so, dass manche müssen auch erst überlegen.
Mhm.
So, ne? Wie finde ich das? Ist mir die vielleicht innerlich zu verletzt? Ist es mir zu kompliziert? Und, mhm. und. Ja, also nicht jeder entscheidet sich in Woche 1. So, aber das Ausmaß an Interesse gegenseitig, das scheint mir hier in Disbalance zu sein.
Mhm.
Dass du dann all in gehst und die Leute aber erstmal abwarten. Und dass es dann natürlich zu einem ja, Gefühlsunterschied kommt, ist total klar.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Das bedeutet, das ist natürlich leichter gesagt als getan, dass man, also dass du vielleicht von deiner Seite versuchen muss, das Ganze wieder spielerischer anzugehen.
Mhm.
Und erstmal einfach nur übst zu gucken, ob du dich wohlfühlst mit der Art, wie jemand schreibt. Und gar nicht sagen, ich habe jetzt einen Anspruch daran, dass derjenige ja, konstant dranbleibt und sich immer morgens meldet und, sondern einfach nur mit dem Hintergedanken, ich habe Bock, lustige Leute kennenzulernen.
Darf ich da ganz kurz einhaken?
Bitte.
Weil genau so bin ich normalerweise. Jetzt fällt mir das auch ein, weil du gesagt hast, ja, aber auch was hat dich so an ihm interessiert? Und zwar nach unserem ersten Date hat er direkt gesagt, ich will nur eine Beziehung, ich will nichts Unverbindliches, keine Freundschaft bloß, ich will eine Beziehung. Er hat nach dem zweiten Date sein Tinder gelöscht, was ich total übertrieben fand. Also er hat mir extrem viel Sicherheit gegeben, wo aber keine war, und hat mich damit komplett da reingesponnen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich noch Tinder hatte. Ich habe auch gesagt, ich lösche das jetzt, weil ich fand es auch zu schnell. Und ich würde gerne spielerisch sein und ich bin normalerweise auch so. Aber ich habe das Gefühl, dass das schon eine Taktik in irgendeiner Weise war. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Und es hat ihn sehr gestört, dass ich mein Tinder da nicht gelöscht hatte. Ich habe dann auch irgendwann sein neues Tinder-Profil, während wir noch gedatet haben, gesehen. Also es ist nicht so, dass ich das nicht kann, da spielerisch reinzugehen. Das ist meine ganz normale Art, eigentlich in so eine Beziehung oder in so ein Kennenlernen reinzugehen. Aber ich habe manchmal das, oder bei ihm war es auf jeden Fall so, er hat extrem viel da rein investiert, mich da total reingestrickt, auch mit ihm. Ich will nur eine Beziehung, ich will dich kennenlernen, ich will keine anderen Frauen mehr daten, super früh schon.
Und ja. Hattest du nicht das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen zu schnell
total
ist?
Mhm. Ja.
Und das wäre dann zum Beispiel ein Moment gewesen, wo du hättest Tempo rausnehmen können.
Mhm.
Also und sagen können, geht mir alles zu schnell, ich will dich erstmal kennenlernen.
Ja.
So, ne? Und dann nicht sagen, okay, dann machen wir das jetzt, mhm, sondern sagen, hoppla, möglicherweise, ja, es hatte er auch das eine oder andere Thema, wir treten jetzt mal ein bisschen auf die Bremse und gucken, was wird, ne?
Ja, das habe ich mir auf jeden Fall auch danach rausgenommen, also oder mitgenommen, dass ich wirklich gesagt habe, ich gehe das langsam an, ich will auch überhaupt nicht mehr großartig schreiben mit jemandem, ich will jemanden daten. Das war auch, er kam auch aus einer anderen Stadt. Es war aber jetzt nicht so, dass es unüberwindbar war, man hätte sich jeden Tag theoretisch sehen können. Und das war ja dann auch dieses Problem. Er hat immer gesagt, ja, lass uns sehen, und hat aber nie einen konkreten Tag genannt. Und wir haben uns dann zwar gesehen, aber es war, ich weiß nicht, es hat einfach nicht mehr gepasst. Und ich will jemanden im realen Leben kennenlernen, weil über Social Media, über das Internet, es ist einfach so einfach zu sagen, ich bin so und ich will das und ich bin an dem interessiert. Aber was da wirklich ist, siehst du eben nur in der Realität. Und das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich aus dieser Sache mitgenommen habe, die Sachen wirklich langsam angehen zu lassen und einfach zu gucken, was dann passiert.
Wer ist denn dein Beziehungsvorbild? Von wem hast du gelernt, wie man Beziehungen führt?
Also schon meine Eltern oder auch meine Geschwister, also gerade meine Schwester und mein Schwager finde ich für eine sehr gute Beziehung, also für mich eine sehr stabile, wertschätzende Beziehung, die auch sehr, die sind auch beide sehr unterschiedlich, aber supporten sich und gleichen sich aus. Und bei meinen Eltern ist es auch so, würde ich
die
sagen.
Die sind auch noch zusammen.
Die sind zusammen, ja, mhm. Nächstes Jahr 50 Jahre verheiratet. Und die sind doch echt cool miteinander. Die hatten aber ihre Probleme definitiv. Es gibt keine perfekten Eltern. Die hatten auch Krisen in ihrer Beziehung. Mein Vater hatte auch eine Affäre, die ich auch mitbekommen habe. Das hat mich definitiv auch geprägt. Ich meine, ich bin ja schon seit 4 Jahren in Therapie. Natürlich habe ich über diese Dinge geredet und nachgedacht. Und ich glaube auch schon, dass die Männer, die ich mir suche, so ein bisschen auch wie mein Vater sind. Weil ich auch ein Papakind war immer. Und er ist schon auch sehr, er war früher sehr cholerisch. Und auch unberechenbar teilweise. Und ich glaube, das ist auch das, was mich dann in diese Beziehungsdynamiken teilweise zieht. Ich hatte aber auch ganz andere Partner, die so gar nicht waren. Ja, aber das ist, ich habe bei meinen Eltern eben auch gesehen, dass auch ein Fremdgehen, auch eine Affäre nicht unbedingt das Ende einer Beziehung sein muss, sondern dass man daraus auch besser hervorgehen kann oder stärker. Und trotzdem hat es natürlich mit meinem inneren Kind, wenn man es jetzt mal nennt, natürlich was gemacht, auch was einfach das Vertrauen zu Männern angeht. Weil ich habe früher mal gedacht, meine Eltern werden nie, sie haben sich auch nicht getrennt, aber ich habe gedacht, sowas passiert bei uns nie. Und natürlich ist es so, für mich hat sich da dieser Satz eingepläut, du musst es immer erwarten, dass sowas passiert. Weil es ist nichts für immer, es kann immer alles kaputt gehen, du darfst dir nie zu sicher sein. Und ich glaube, das ist halt auch was auch für Männer super schwer ist zu handeln, weil ich natürlich auch Männer teste da drauf. Also,
hör auf damit.
Ja, ich weiß, ich versuch's.
Weil, also, jede Beziehung hat Themen, ist doch ganz logisch, ne? Aber es gibt keinen Weg, das zu vermeiden, dass irgendwas passiert. So, das Einzige, was du machen kannst innerhalb einer Beziehung, ist tatsächlich gut im Austausch zu bleiben, ne? Und sich gegenseitig zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann daraus zu lernen. Bist du die Jüngste?
Ja.
Mhm. Tatsächlich ist die Cholerik eher das Thema, finde ich, weil das natürlich zu einer Unsicherheit im Kind
total
führt. So. Also das heißt, du bist aufgewachsen auf Eierschalen so ein bisschen, damit es nicht nochmal passiert. Und im Grunde ist es das, was du immer noch machst, du tappst auf Eierschalen rum und sagst, nein, nein, ich verhindere, dass hier irgendwas zerbricht, indem ich so selektiv bin, dass ja das Leben im Grunde gar keine Chance hat, so ein bisschen. Ich bin, also du hast so viel erzählt, da kommt so viel aus dem Kopf raus. Es fehlt so ein bisschen der Bauch.
Ja.
Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass dieses auf Eierschalen laufen oder aufwachsen durchaus prägend ist für die Art, wie du jetzt mit potenziellen Partnern umgehst. Einerseits ein bisschen vermeidend, unbewusst, andererseits so kontrollierend, dass alle, die es wirklich ernst meinen würden, gar keine Chance haben, reinzukommen. So, ja, das bedeutet, wir müssen tatsächlich die Schale knacken. Einmal durch den Eierbrei laufen.
Das versuche ich seit Jahren. Ich habe aber das Gefühl, dass, also auch in Therapie oder generell, es ist ja immer dein analytischer Teil, der diese Gespräche führt.
Ja.
Und ich habe aber das Gefühl, dass ich nicht ins Gefühl reinkomme. Also ich kann in diesem Gefühl nichts ändern. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich jetzt wirklich mich wieder mehr mit dem Thema Meditation beschäftige, weil ich mich wirklich frage, wie komme ich da rein, dass ich mich mit mir wirklich verbinde und diese Schale aufbreche, weil ich weiß in der Theorie alles darüber. Aber es ändert ja nichts an dem Gefühl, was ich habe oder was ich nicht habe zu einer Situation. Und auch in Situationen, wo ich auch merke, so, und du reagierst gerade schon wieder so, natürlich kann ich mich dann ertappen und kann auch damit aufhören. Aber ja, ich habe halt trotzdem, kann das nicht aufbrechen.
Meditation ist zu kopflastig. Das hilft dir nicht. Was dir helfen wird, ist, also es hilft natürlich jedem, aber du weißt schon, ist so ein somatisches Körpertraining. Da machst du bestimmte Übungen. Ja, das sieht super simpel aus. Eine zum Beispiel ist, stellt euch vor, ihr liegt auf dem Rücken, habt die Füße aneinander und klappt die Knie auseinander und wieder zusammen. Oder ihr dreht euch auf dem Rücken liegend von einer Hüftseite auf die andere und so weiter. Also richtig im Grunde wie so ein Bär, der im Zoo eingesperrt ist, ja. Also hin und her wiegen. Und tatsächlich dann, ja, wir haben jetzt leider weder Zeit noch Platz, aber dass du wirklich in diesem Körperschwung ins Fühlen kommst. Und das ist übrigens, fällt mir gerade auf, eine Top-Übung, die machen wir auch in meinem Retreat dann. Aber das wäre das. Also somatisches Körpertraining, das wird es sicher in deiner, es heißt auf Deutsch irgendwie anders, aber somatisches irgendwas. Googelt das, wenn ihr es finden wollt. Das wäre eher das Richtige, weil du auch gerade bei Kindern, die so öfter mal gezuckt haben als kleines Gürkchen, die müssen ganz viel lockern, die müssen sich auch wagen, in Arme zu legen, weißt du, und loszulassen und zu vertrauen und so. Und auch wenn die Beziehung deiner Eltern gut ist, es ist trotzdem erschreckend für ein Kind, wenn Unberechenbarkeit da ist, ne?
Ja.
Und ja, bloß das Leben ist in dem Sinne für dich jetzt natürlich auch unberechenbar, weil du weißt nicht, was passiert. Darum wäre es natürlich schön, wenn du jemanden total stabilen fändest, wo du lernst, du zu sein mit auch deinen Gefühlen. Nicht nur den Gedanken, ne, sondern den Gefühlen. Und ich würde dann auch den Leuten weniger Fragen stellen, wie beschreib mir deine 5 idealen Leben oder so, sondern eher, wann hast du dich das letzte Mal richtig schwach gefühlt oder so? Weil es dir hilft, auf dich Bezug zu nehmen, ne? Dass du jetzt wirklich versuchst, die Kopfebene wegzulassen und nur darauf achtest, was passiert im Körper, weil du wirst sicher eine ganze Menge Bollwerke haben, die irgendwann so hochklappen und dann sagen, stopp, das ist mir jetzt hier zu unsicher. So. Und du hast völlig recht, du kannst nur heilen, wenn du Körper und Geist zusammenbringst. Und das funktioniert in so einer Gesprächstherapie echt nur bedingt. Es funktioniert aber 1a, wenn du den Körper noch mit dazu nimmst. Und vielleicht gibt es das sogar auf YouTube und so weiter. Du wirst es aber dann merken, dass du den Damm eingetreten hast, wenn du anfangen kannst zu weinen, richtig? Weißt du? maßlos. Stell dir vor, dass du wirklich ein Staudamm bist. Da müssen jetzt Risse rein.
So. Ja, das, solche Momente hatte ich schon. Also ich bin da auch, ich bin auch total bereit für und ich weiß auch, dass ich das, oder was heißt total bereit für? Also ich denke, ich bin total bereit dafür, ne? Aber ob es dann halt so ist, weiß ich nicht.
Aber es halt auch zulassen, ne?
Genau, aber ich weiß, dass es das ist, was ich brauche und das ist auch das, wonach ich suche. Bisher habe ich das halt eben nicht gefunden, aber ich bin auf jeden Fall bereit dazu. Und ich weiß aber, dass ich auch einen Mann brauche. Und ich stelle natürlich nicht nur diese 5 Fragen, das war jetzt einfach nur ein Beispiel.
Ja, ja, klar.
Ich frage auch solche Sachen wie, wann hast du das letzte Mal geweint oder wann warst du das letzte Mal richtig glücklich? Ich versuche das schon irgendwie so auszuloten. Ne?
Fragst du auch, wer bist du?
Natürlich frage ich, wer bist du? Aber letztendlich ist, wer bist du? Ja, auch nicht unbedingt die Wahrheit, wenn man jemanden fragt, wer bist du? Es ist ja auch...
Warum hast du so ein Misstrauen?
Weil ich einfach sehr viel erlebt habe, gerade was Männer angeht. Und ich kann sagen, dass da ganz wenig von dem manchmal ist, was die sagen, was sie sind. Und das prägt einen natürlich. Und ich meine, ich will natürlich nicht immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Und deswegen gehe ich immer mehr so über das, was ich fühle. Ich weiß nicht, ob das immer der beste Weg ist, jemanden so einzutakten für mich. Aber eigentlich im Nachhinein habe ich immer gedacht, das war genau die richtige Entscheidung. Ich habe das genau richtig gesehen. Wenn mir irgendwas komisch vorgekommen ist, dann war es auch komisch.
Ja, genau. Bloß die Leute, also ist mein Eindruck, die Leute, die überhaupt ja, in die Selektion kommen, die sind schon die
falsch sind.
Falsch sind.
Ich weiß.
Ja. Ich glaube wirklich, dass du zu sehr intellektualisierst.
Ja.
Es ist super schwer, das in Worte zu fassen. Was? Aber wenn du mit diesem Mindset daran gehst, dass du zu viel erlebt hast und die meisten Leute, ich überspitze jetzt, sind sowieso nicht so, wie sie sagen und, sperrst du nahezu alles aus. Mhm. Alles. Also da hat selbst die Leute, die sagen, du, ich bin super mutig und stark, die können ja trotzdem dann irgendwann relativ zügig feststellen, ach so, warte mal, ich dachte immer, ich wäre mutig und stark, stimmt ja gar nicht. Mhm. Auch das ist, ja, das heißt nicht, dass es schlechte, verlogene Menschen Nein. sind, sondern es gibt viele Menschen, die wissen noch gar nicht so genau oder haben ein völlig schräges Bild von sich, so wie du möglicherweise auch. Ne? Und wenn du nach den Fehlern suchst und darauf wartest, dass bestimmt jetzt der nächste Schlag kommt, wirst du genau das bekommen.
Aber es ist halt super schwierig. Das ist ja das, was ich meine, zwischen wann ist die Grenze gut, die ich setze und wann setze ich sie zu früh. Ich habe natürlich Momente, wo jemand irgendwie so reagiert oder irgendwas sagt, wo ich mir denke, so bei dem letzten Mann zum Beispiel habe ich gemerkt, dass er einfach nicht wirklich empathisch ist. Also dass er auch schlecht von anderen Menschen redet, ist für mich ein totales Alarmsignal. Dann habe ich ihm das erklärt, weil ich ja denke, okay, vielleicht hat er darüber einfach noch nicht nachgedacht. Und ich weiß nicht, wo ist dann dieser Absprung, wo ist das Maß gut von, wir lassen jetzt einfach mal jemanden einfach kommen und mal gucken, vielleicht hat er einfach gewisse Erfahrungen noch nicht gemacht oder auch eine gewisse Tiefe noch nicht. Und wann ist der Punkt, wo man sagen muss, nee, das bringt nichts. Also ich finde das super schwer einzuschätzen.
Ich glaube, dass du dich zu sehr an diesem Grenzen setzen, das sind meine Grenzen, festhältst. Ja. Brauchst du nicht. Wenn jemand sich permanent blöd benimmt anderen Leuten gegenüber, reicht das an Informationen.
Aber es ist ja nie permanent. Also es gibt ja keine permanent beschissenen Leute. Das ist ja das Problem. Also ich glaube.
Ja, aber wenn jemand deinen Werten nicht entspricht, musst du doch nicht.
Aber sind die zu hoch, frage ich mich immer. Ist mein moralischer Anspruch zu hoch?
Nein, du machst es dir bloß zu kompliziert.
Ja, wahrscheinlich.
die Ansprüche sind völlig okay. Du bist jemand, der nicht verlogen ist, zuverlässig ja. und freundlich. So ist alles in Ordnung. Nur, das wäre wirklich spannend, da mal zuzuschauen und zuzuhören, wie du kommunizierst mit denen und so weiter und wie eure Dates verlaufen. Weil ich relativ sicher bin, dass du da einen ganz cleveren Mechanismus hast, wie manche Sachen auch unmöglich werden. Und dann sagst du, warte mal, jetzt hat jemand meine Grenze überschritten, raus damit. Oder aber, und das ist, ich bin ja keine Wahrsagerin, ja, oder aber du ziehst wirklich Leute an, die ja nur so sind. Auch das ist möglich. Oder die dir ihre schlechtesten Seiten zeigen. Weil das noch nicht angeglichen ist, dein Entwicklungsschritt mit deiner Männerbrille. So oder so, ich glaube, es hilft dir, wenn du dich von diesem Vokabular trennst. Ich muss jetzt hier eine Grenze setzen und so weiter, sondern wenn du wirklich darauf achtest, benimmt sich dieser Mensch meinen Werten entsprechend oder nicht und nicht darüber nachdenkst, sondern darüber nachfühlst tatsächlich. Also fühle ich mich wohl und sorgt er dafür, dass andere sich auch wohlfühlen oder nicht? Im Grunde ganz einfach runtergebrochen.
Ja.
Und nicht, hat er denselben Humor? Also mein Partner hat teilweise auch, wenn der mir Memes schickt, denke ich, okay, das sind sie wieder, die 90er, ja. Mhm. Aber das macht nichts. Der ist trotzdem ein fantastischer Kerl, der extrem zuverlässig ist und loyal. Und das sehe ich aber an anderen Dingen, ne? An allem anderen. Also achte darauf, was die Ausschlusskriterien tatsächlich sind für dich.
Mhm.
Aber es ist, du kannst mir gerne auch mal gleich vielleicht noch Chatverläufe zeigen. Dann kann ich dir genau rauszeigen, da hast du was übersehen, da hast du komisch reagiert und, und. Also es ist meistens von außen betrachtet super einfach zu analysieren. Mhm. Das Problem an deiner Erzählung ist ein bisschen, dass du sehr aus dem Kopf heraus berichtet hast. Und wenn du das vergleichst mit anderen Folgen, die ja teilweise nur aus dem Gefühl heraus sprechen, ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, das ist die Lösung. Sicher ist, glaube ich, oder bin ich überzeugt, dass du unbedingt ins Fühlen kommen musst und raus aus dem Kopf. Ganz, ganz das, wichtig.
Da bin ich mir auch sicher, ja.
Aha.
Ich habe nur noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie ich da reinkomme. Und ich habe das mit meiner Therapeutin auch schon. Also das, da waren wir auch schon. Wir hatten mal so eine Körperaufstellung gemacht, was sehr spannend war. Und ich habe mein Ich oben im Raum gesehen. Und genauso fühle ich mich auch,
ja,
als wäre ich wie so ein Wesen, was oben rumschwebt. Und ich meine das nicht mal, dass ich mich über andere stelle, sondern ich fühle mich einfach oft nicht verbunden mit.
Du hast Angst vor der Schwere.
Vielleicht auch das, ja.
Ja. Aber das kann man lernen und du bist ja noch jung. Also.
Ja. Aber wie gesagt, es ist halt, ich glaube, es ist viel, viel leichter, Sachen zu studieren, Sachen zu lernen, Sachen zu lesen. Aber am Ende weiß man dann zwar ganz viel, aber es ändert an dem Gefühl, was man dazu hat, auch trotzdem nichts. Und das sagen mir auch so viele andere Leute. Ich verstehe das und ich verstehe auch, woher das kommt, aber ich krieg's nicht in mein Gefühl umgelegt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist halt wirklich was, wo man irgendwie dran arbeiten muss oder wo ich dran arbeiten muss und andere wahrscheinlich auch. Aber der Weg dahin ist halt, ja.
Der Weg dahin führt nur über den Körper.
Ja.
Nur.
Mhm.
Und darum, liebe Leute, unterschätzt die Bedeutung von Körpertherapie nicht.
Ja, aber da wüsste ich zum Beispiel gar nicht, ob es sowas bei uns gibt. Das müsste ich mal gucken.
Gibt's, tausendprozentig.
Ja, wie gesagt, da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Also, ja. Aber das will ich auf jeden Fall angehen. Und ich glaube halt wirklich, dass ich direkt das tatsächlich fast nur die falschen Männer einfach anziehe. Also es ist, von meinem Gefühl her ist es nicht so, dass ich irgendwie die falschen auswähle, sondern dass alle, die ich auswähle, dass die nicht falsch sind für sich per se, aber für mich eben nicht die richtigen Männer sind.
Ja, die passen nicht zu deinem Heilungszustand.
Die passen auch nicht zu meinem Gefühl, glaube ich. Die passen eher zu meinem Intellekt vielleicht auf eine Art.
Ja,
so, das ist ein Problem. Ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön.
Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt oder mich auf Tour sehen wollt übrigens, ich gehe nämlich auf Tour, dann schreibt mir auf Instagram, schaut auf meine Webseite paulalammert.de und ich freue mich. Übrigens komme ich in ganz, ganz viele tolle Städte. Ich freue mich auf euch. Bis dann.